willkommen zu meiner 69. Folge von Roxys Podcast. Heute wird es wieder richtig spannend bei mir im Podcast. Ich hoffe, ihr habt es euch alle richtig gemütlich gemacht, habt euch was Leckeres zu trinken geholt und entspannt schön an eurem Relaxing-Ort. Denn heute wird es, ja, gruselig. Gruselig und spannend. Ich habe nämlich ein ganz, ganz tolles Buch schon vor ein paar Wochen von dem lieben Jan Beck erhalten. Und dieses Buch ist ein Thriller und im Penguin Verlag erschienen. Und das Buch heißt Das Spiel, es geht um dein Leben. Und das Buch ist ja wirklich die letzten Wochen in aller Munde gewesen. Ich war total happy, dass der liebe Jan mir ein Buch hat zugeschickt. Und dementsprechend habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, den Autor höchstpersönlich in die Folge mit dazu zu holen. Deswegen werden wir später mit dem lieben Jan ein bisschen quatschen, ein paar Fragen stellen und ich bin schon ganz gespannt, was er uns für Antworten liefern wird. Jetzt sitzt ihr da bestimmt alle mit einem ganz großen Fragezeichen über euren Köpfen und fragt euch, okay, das Buch heißt Das Spiel, aber um was geht's denn? Und genau deshalb lese ich euch jetzt erstmal den Klappentext vor. Los geht's! Es ist nur ein Spiel, doch es geht um dein Leben. Als Maeve während einer Party auf ihr cooles, im Dunkeln leuchtendes Tattoo angesprochen wird, hält sie das für einen Scherz. Doch dann sieht sie es im Lichtstrahl der Tanzfläche mit eigenen Augen und gerät in Panik. Woher kommt der Skorpion auf ihrer Haut? Maeve ahnt nicht, dass das Zeichen sie zur Zielscheibe eines perfiden Spiels macht. Zur gleichen Zeit übernehmen die Ermittler Inga Björk und Christian Brandt den Fall einer brutal im Wald ermordeten Joggerin. Noch wissen sie nicht, dass dies erst der Anfang einer grausamen Mordserie ist. Und dass sie nur eine Chance haben, diese zu stoppen. Sie müssen die Seiten wechseln und das tödliche Spiel mitspielen. Das war der Klappentext. Das Buch hat 475 Leseseiten, ist also wirklich randvoll bepackt, kostet 15 Euro als Taschenbuch und 12,99 als E-Book. Das jetzt zu Zahlen und Fakten des Buches. Und jetzt würde ich sagen, zum Einstieg lese ich euch ein paar Seiten vor. Somit könnt ihr nämlich für euch feststellen, ob ihr euch mit dem Schreibstil des Autors identifizieren könnt, ob das Buch was für euch ist oder ob es euch neugierig macht. Also würde ich sagen, starten wir direkt. Los geht's! Freitag, 21. August. Im Wald. Sie lief und wollte ihr Glück in alle Welt hinausschreien. Sie hat es geschafft. Endlich war es vorbei. Endlich war sie frei. Nie wieder würde sie den Menschen gegenübertreten müssen, die ihr die letzten Jahre zur Hölle gemacht hatten. Diese Scheusale. Aber am Ende hatten sie bezahlen müssen. Und zwar teuer. Man erntet, was man sät. Sie lief schneller. Die Genugtuung, die sie empfand, brannte stark wie ein Feuer in ihr. Vor wenigen Stunden erst war das Urteil im Prozess gegen ihren Arbeitgeber verkündet worden. Aufhebung der Kündigung und volle Wiedergutmachung des ihr entstandenen Schadens. Ersatz aller Behandlungskosten und Nachzahlungen des Gehalts seit ihrem Rauswurf. Und Strafanzeige gegen Unbekannt. Sie würde das Gesicht ihres Chefs niemals vergessen. Ich habe gewonnen. Sie bog in die große Waldschleife ab. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Klägerin an ihrem Arbeitsplatz erheblichen systematischen Druck ausgesetzt war. Als dies nicht zu ihrem freiwilligen Ausscheiden führte, wurde ihre Arbeit nachweislich manipuliert, um eine außerordentliche Kündigung aus wichtigen Gründen zu rechtfertigen. Da diese Gründe nicht vorlagen, war der Klage stattzugeben. Sie lief und lief. Wie jeden Abend würde sie erst anhalten, wenn sie keine Kraft mehr hatte. Aber gerade fühlte sie sich, als könnte sie die ganze Welt umrunden. Sie wollen Krieg? Den können sie haben. Und wie sie Krieg bekommen hatte. Nach allen Regeln hatte die Firma Krieg gegen sie geführt. Tarnen und Täuschen inklusive. Man wusste erst, was systematisches Mobbing hieß, wenn man es am eigenen Leib erlebte. Wenn sich jeder distanzierte, wenn das Opfer zum Täter gemacht wurde, zum Störfaktor, zum Spinner, der sich das alles nur einbildete, bis sogar die eigene Familie sich abwandte. Aber sie hatte durchgehalten, hatte sich von niemandem unterkriegen lassen und hatte diesen Krieg, den sie nie wollte, am Ende gewonnen. Ohne Mark hätte ich das nie geschafft. Mark hatte vor Glück geweint, als sie ihn vorhin am Telefon erreicht und ihm alles erzählt hatte. Er kam erst am nächsten Tag aus London zurück. Sie hätte ihn so gerne bei der Urteilsverkündung an ihrer Seite gehabt, damit er höchstpersönlich mitbekam, dass sein Vertrauen in sie gerechtfertigt war. Ich war nicht verrückt. Die waren es. Und du hast immer an mich geglaubt. Ich liebe dich, Mark. Tränen stiegen ihr in die Augen, als ihr klar wurde, dass für sie nun ein neues Leben begann. Mit der Entschädigung konnte sie eine Weltreise machen, wenn sie wollten. Oder eine riesige Hochzeit feiern. Vorausgesetzt, Mark fragte sie endlich. Sogar Kinder konnte sie sich jetzt vorstellen. Ein Gedanke, der in den letzten Wochen und Monaten ganz weit in die Ferne gerückt war. Warmer Sommerwind umstrich ihre Beine. Wie lange hatte sie nicht mehr so befreit laufen können? Wie lange hatte sie sich selbst jede Freude verboten, hatte das Ritual der täglichen Joggingrunde mit verbissener Disziplin durchgezogen, den Blick starr nach vorne gerichtet, aus der irrationalen Überlegung heraus, jeder Genuss vor der Urteilsverkündung könnte böses Karma geben. Wie lange hatte sie sich tief im Inneren schuldig gefühlt und fast schon selbst zu glauben begonnen, was die anderen behaupteten? Der eigene Kopf spielte einem die schlimmsten Streiche. Vorbei. Vorbei. Sie erreichte die Lichtung mit dem kleinen Waldsee. Über ihr leuchteten die Sterne. Die Vorhersage behielt recht. Es würde eine klare Nacht werden. Das war auch nicht schwer zu erraten. Seit Wochen brachte ein riesiges Hochdruckgebiet ganz Europa zum Schwitzen. Nur die Nachtstunden waren halbwegs erträglich. Aber sie würde sich niemals darüber beklagen. Kalt wurde es noch früh genug. In ein paar Tagen war Vollmond. Schon jetzt leuchtete er hell, spiegelte sich im Wasser und tauchte die ganze Umgebung in weißbläuliches Licht. Sie schaltete ihre Stirnlampe aus und konnte trotzdem jede Unebenheit des Weges erkennen. Sie fühlte sich, als würde sie schweben. Dann blieb sie stehen. Einfach so. Weil sie konnte. Weil sie durfte. Sie war frei. Nichts hielt sie mehr davon ab, ihr Leben zu genießen. Ihr Kopf war leer. Sie atmete ein, sie atmete aus. Was jetzt folgte, war ihre Entscheidung, nicht mehr die eines Anwalts oder eines Richters. Sie bestimmte wieder selbst über sich und ihre Zukunft. Da kam ihr ein Gedanke. Soll ich es wagen? Einfach reinspringen? Nackt? Es war zu verrückt und gerade deshalb perfekt. Perfekt wie dieser ganze Tag. Sie lächelte, zog sich das Top über den Kopf und spürte, wie sie dabei die Stirnlampe abstreifte. Achtlos ließ sie beides ins hohe Gras fallen und schlüpfte aus den Joggingschuhen. Plötzlich hörte sie etwas und hielt inne. Ein kurzes Rascheln. Aus der Richtung, aus der sie gekommen war. Sie horchte. Angst hatte sie keine. Im Wald gab es die verschiedensten Geräusche und sie kannte sie alle. War es ein Vogel, der durchs Unterholz streifte? Zu leise. Außerdem zu dunkel. Ein Reh? Zu laut für das, was sie gehört hatte. Vermutlich war es ein Eichhörnchen von einem Baum zum anderen gesprungen. Sie kannte diesen Wald wie ihre Westentasche. Sie war hier aufgewachsen und hatte einen guten Teil ihrer Kindheit unter den Bäumen verbracht. Eine Halbwilde, hatten ihre Eltern sie scherzhaft genannt, wenn Leute zu Besuch waren. Es hatte ihr stets ein tierisches Vergnügen bereitet, Kindern aus der Stadt den dunklen, bösen Wald zu zeigen. Der Wald ist mein Freund. Eine Weile blieb sie ganz ruhig stehen und lauschte, aber das Geräusch wiederholte sich nicht. Schließlich zog sie sich aus, zögerte noch einen kurzen Moment, dann gab sie sich einen Ruck und rannte nackt ins Wasser hinein. Der Kies am Ufer bohrte sich schmerzhaft in ihre Fußsohlen. Das Wasser war kalt, aber angenehm und wurde schnell tiefer. Eine Sekunde später stürzte sie sich vornüber ins kühle Nass. Als sie wieder auftauchte, musste sie lachen vor Glück. Was für ein tolles Geschenk, das die Natur ihr da machte. Alles war Sommer, alles war Leben. Mit ein paar Zügen gelangte sie in die Mitte des Sees, ließ die Füße sinken und bewegte ihre Arme gerade genug, um ihren Kopf über Wasser zu halten. Sie staunte über das Konzert der Grillen um sie herum. Die Vögel waren schon seit Einbruch der Dunkelheit still, aber die Klangwolke, die über der Lichtung aufstieg aus allen Richtungen zugleich, suchte ihresgleichen. Außer dem Zirpen hörte sie nur ihren Atem und die Geräusche, die ihre Schwimmbewegung auslösten. Weiches, sanftes Wasserplätschern. Sie atmete tief ein, brachte ihre Beine an die Wasseroberfläche und streckte sich. Ließ sich mit offenen Augen auf dem Rücken treiben. Wieder sah sie Sterne, Sterne, Sterne. Der Mond war zu hell, als dass sie die Milchstraße hätte erkennen können, und doch waren da oben mehr Lichtpunkte, als sie zählen konnte. Nach einer Minute völliger Harmonie zwischen sich und dem Universum beschloss sie, dass sie Frieden schließen wollte mit der Welt und allem, was war. »Ich vergebe euch«, sagte sie laut. »Alles ist wieder gut.« Dann drehte sie sich auf den Bauch zurück und schwamm ans andere Ufer. Dort setzte sie sich auf, vom Bauchnabel abwärts im Wasser, mit den Händen im Kies abgestützt. Immer noch war ihr nicht kalt. Plötzlich sah sie aus dem Augenwinkel ein Licht aufblitzen. Ganz kurz nur, in etwa dort, wo sie in den See gelaufen war. Vielleicht ein Glühwürmchen? Zu hell für ein Glühwürmchen. Sie kniff die Augenlider zusammen. Ihre leichte Kurzsichtigkeit war bei dem schlechten Licht doch hinderlich. Nein, da war nichts. Bestimmt hatte sie sich getäuscht. Vielleicht hatte eine Welle den Mond im Wasser reflektiert. Welche Welle? Der See war spiegelglatt. Sie ging in die Hocke, stieß sich vom Ufer ab und schwamm zurück. Schneller, als sie ursprünglich wollte. Auch wenn sie es sich niemals eingestanden hätte, war da jetzt noch etwas anderes als Glück und Harmonie in ihr. Angsthase. Und hier höre ich jetzt auch auf vorzulesen. Ich denke, ich habe eine ganz gute Stelle gefunden. Wir wissen jetzt nicht genau, was hier mit unserer Protagonistin in diesem Kapitel am 21. August passiert. Wir hoffen mal das Beste. Aber wer wissen will, was das für ein Geräusch war oder ob sie dem auf die Schliche kommt, der muss natürlich das Buch lesen. Und natürlich müsst ihr auch das Buch lesen, um herauszufinden, was mit Maeve geschieht. Warum hat sie das Tattoo? Was hat das zu bedeuten? Was haben unsere zwei Kommissare denn alles dazu beizusteuern? Denn mir ist auf jeden Fall aufgefallen, in den 70 Kapiteln, die wir hier haben, jedes Kapitel hat so um die 6 Seiten im Durchschnitt, dass jeder, der in diesem Buch vorkommt, hat irgendeine, hat irgendeine Problematik mit sich rum, irgendein Laster, das er mit sich rumschleppt. Ich glaube, somit kann ich das ganz gut erklären. Und selbst unsere zwei Kommissare fallen in das Schema rein. Und was ich richtig interessant finde, also das Buch ist ja von Anfang bis zum Ende komplett spannend. Wir merken hier gerade, wir haben eine super glückliche Frau, die den Moment lebt, die einfach ihr Leben anfängt wieder zu lieben, weil sie einen Riesenerfolg nach einer sehr, sehr schwierigen Zeit durchmacht. Und ja, dann hören wir irgendwelche Geräusche mitten im Wald und ich habe jetzt schon keine Lust mehr weiterzulesen, weil ich Angst habe. Aber okay, ich habe weitergelesen und es ist nun mal ein Thriller. Ich spoiler auch heute wieder nicht. Und jetzt weiß ich schon wieder gar nicht, wo ich anknüpfen wollte. Ach so, genau, von vorne bis hinten spannend und es passiert sehr, sehr viel. Aber der Autor, der liebe Jan Beck, hat es wirklich so gut umgesetzt, dass er durch Zeitangaben, durch Ortsangaben, durch die Namensvergabe, durch alles drum und dran den Leser richtig, richtig gut jedes Mal wieder abholt. Heißt, man kommt nicht durcheinander, man weiß direkt, was abgeht, obwohl wirklich in diesem Buch passiert so, so viel. Das ist der Hammer. Das heißt, Ihr könnt, also für mich war es gerade, ich habe das Buch ja schon beendet, für mich war es gerade sehr, sehr schwierig aufzuhören mit dem Vorlesen, weil ich weiter, obwohl ich das Buch schon kenne. Und das ist so gut, das ist wirklich absolut richtig, richtig gut gemacht. Und ich finde auch, die Story an sich ist wirklich mal was anderes. Also, wir hatten das Thema ja schon mal so mit diesen Standard-Stories und mit so einem groben Schema, was halt jedes Buch so verfolgt, gerade in dem Genre Thriller und Krimi. Aber ich finde, das Buch, das Spiel, ist wirklich was anderes. Also ich habe sowas noch nicht gelesen in diese Richtung und ihr wisst, ich habe schon sehr, sehr viele Krimis und Thriller gelesen, aber was in diese Richtung geht, nee, habe ich noch nicht in den Händen gehabt. Umso stolzer war ich ja natürlich, dass ich das Buch von dem Autor zugeschickt bekommen habe und dementsprechend möchte ich auch den lieben Jan jetzt mal zu Wort kommen lassen, denn ich denke, ihr seid auch richtig gespannt, was er uns zu erzählen hat. Und genau deshalb starte ich einfach mal mit meiner ersten Frage. Hallo Jan, vielen, vielen Dank, dass du heute mit in meiner Folge dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin absolut begeistert von deinem Buch. Und mich interessiert zuallererst, wie es dazu gekommen ist, dass du Autor geworden bist.
Hallo, liebe Roxy, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Pa, wie bin ich zum Schreiben gekommen? Das war ein recht langer Weg, der mich über verschiedene Ecken geführt hat, weil ich komme ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe Jura studiert, habe dann in verschiedenen Banken gearbeitet, 5 Jahre lang, bis ich draufgekommen bin, eigentlich dieses ganze Zahlenzeug interessiert mich gar nicht so sehr. Ich würde eigentlich viel lieber schreiben. Wie ich das dann wirklich verwirklichen kann, war mir aber lange ein Rätsel. Ich habe begonnen, im Internet zu bloggen. Ich habe dann irgendwann ein Sachbuch über das Internet geschrieben, aber auf die Idee, einen fiktiven Roman zu schreiben, bin ich lange nicht gekommen. Das war eine Schwelle, die ich überschreiten musste. Irgendwann habe ich dann den Sprung gewagt und einen Krimi geschrieben, der gleich so gut ankam, dass der Innsbrucker Heimann Verlag auf mich aufmerksam wurde, wo wir mit den Veilchen-Krimis meine erste Krimiserie ins Leben gerufen haben. Auch die hat dann ganz gut funktioniert, hat zum Arno Bussi, meinem zweiten Krimihelden, geführt und mittlerweile zum Spiel, das meine dritte Krimi- oder Thriller-Serie in dem Fall ist. Und ja, so hat sie in aller Kürze mich zum Schreiben gebracht.
Wow, ich finde deine Antwort sehr, sehr inspirierend. Das zeigt auch wirklich nur, dass man in seinem Leben das tun sollte, was man möchte, was einen glücklich macht. Und du bist ein wirklich richtig gutes Beispiel dafür, dass man dran glauben sollte, weil du hast da etwas ganz, ganz Tolles erschaffen. Und ja, also Respekt da auch an dich wirklich ganz, ganz stark. Meine zweite Frage lautet, wie ist dir die Idee zu der Thematik von deinem Buch Das Spiel gekommen? Ich habe ja eben schon gesagt, es ist für mich was anderes. Ich habe sowas in die Richtung noch nicht gelesen. Und genau, deswegen würde es mich interessieren, wie ja die Handlung in deinem Kopf entstanden ist.
Die Idee zum Spiel ist bei einem Autorenabend zustande gekommen, den mein Agent ausgerichtet hat. Und irgendwann haben wir dann über Tattoos gesprochen. Und jemand hat gesagt, es gäbe UV-Tattoos, die nur im ultravioletten Licht sichtbar sind. Und bei mir ist dann sofort das Kopfkino angesprungen. Und ich habe mir dann gedacht, ach, das wäre doch cool, wenn es solche Tattoos gibt. Und dann gibt es Jäger, die nach diesen Tattoos suchen und vielleicht sogar ein Spiel, das rund um diese Tattoos inszeniert wird. Und so ist Stück für Stück schon die Geschichte in meinem Kopf an diesem Abend entstanden. Und ich bin dann schon mit der halben Geschichte im Kopf mehr oder weniger nach Hause gegangen und war natürlich sehr froh darüber.
Das habe ich bereits öfters gehört, dass Autoren die Handlung zu ihren Büchern durch so einen Klickmoment erreicht haben, so wie bei dir, bei dem Autorenabend, bei dem du warst und dieses Wort halt UV-Licht-Tattoo und so gefallen ist. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und dann fängt halt dieses Kopfkino an und ah, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, wenn so ein Kopfkino bei einem Autor anfängt und sich anfängt zu drehen. Also das wäre, glaube ich, richtig interessant. Dann habe ich jetzt aber auch noch eine passende Frage dazu. Wie entstehen denn die Protagonisten? Weil du hast ja hier viele verschiedene davon. Ja, der Reporter ist ja auch ganz interessant. Wie passiert das? Wie entstehen die?
Meine Protagonisten entstehen eigentlich immer anders. Also viele habe ich schon von Beginn an mit auf dem Plan. Andere kommen dann beim Schreiben hinzu, weil es einfach notwendig ist, um die Handlung voranzutreiben, um dann Richtung Auflösung zu gehen oder in der Mitte vielleicht nochmal was einzubauen. Es ist jedenfalls aber sehr spannend, wie sich die Figuren dann von diesen paar Eckdaten, von denen man ausgeht, weiterentwickeln. Oftmals ist es sogar so, dass Figuren dann selbst die Regie in die Hand nehmen und dem Autoren zunehmend selbst sagen, wie sie sich verhalten in der Situation und die Geschichte auch in ganz andere Richtungen lenken können. Und ich finde das eins vom Spannendsten überhaupt beim Schreiben, wie sich Figuren entwickeln und was aus ihnen wird im Lauf des Schreibprozesses.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde es auch mega interessant, denn so ein Protagonist oder so eine Protagonistin, die wächst ja dann auch mit dem Buch. Und manchmal gibt es ja auch veränderte Charaktereigenschaften, die man dann, also Veränderungen, die man dann vornimmt. Und ja, ich glaube, so ein Protagonist ist nie abgeschlossen. Meine nächste Frage ist auch richtig spannend. Und zwar würde mich interessieren, ob es Szenen in dem Buch gab, die du komplett umgeschrieben hast, weil sie dir vielleicht so gar nicht gefallen haben.
Ja, natürlich habe ich einiges umgeschrieben. Das Buch ist ja sehr umfangreich. Es gibt zahlreiche Szenen drin und einige Handlungsstränge, die vielleicht eine etwas andere Richtung genommen haben, als ich ursprünglich im Plan gehabt hätte. Ich habe das Feedback des Verlags als Chance genommen, manche Dinge noch ein wenig zu adaptieren. So hat die Mavi zum Beispiel ganz am Ende ein etwas anderes Schicksal genommen, als ich ursprünglich geplant hätte. Und ich denke, das Feedback von Testlesern und vom Verlag mit einzuarbeiten, ist ganz ein wichtiger Prozess in diesem Arbeitsablauf und gibt dem Buch auch nochmal so die letzten Rundungen und den Feinschliff. Und diese Chance habe ich natürlich wahrgenommen und auch einige Szenen dann auf der Basis adaptiert.
Es ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen, so in Anführungszeichen neutrale Meinungen mit einfließen zu lassen. Gerade von Testlesern, die da wirklich ganz unvoreingenommen rangehen oder von einem Verlag, der halt auch eine gewisse Erfahrung mit sich bringt und dir dann weitergeben kann. Also von daher kann ich das total nachvollziehen und finde es sehr, sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Und zwar, dass Maeve, ich nenne sie Maeve, es tut mir leid, das habe ich mir irgendwie so, ich habe diesen Klappentext damals gelesen und dann war sie für mich Maeve. dass Maeve ein anderes Schicksal zuerst hatte. Vielleicht können wir da anschließend nochmal drüber reden oder schreiben. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht verrätst du mir es ja. Meine nächste Frage ist eigentlich ziemlich einfach. Und zwar würde mich interessieren, wo schreibst du denn eigentlich am liebsten? Kannst du überall schreiben oder hast du ein Büro, wo du halt ausschließlich schreiben kannst? Oder wie sieht das so bei dir aus?
Ich schreibe am liebsten in meinem Schreibbüro. Also ich habe mir den Luxus eines eigenen Schreibbüros geleistet in Innsbruck, wo ich den Blick schön in die Ferne schweifen lassen kann und frische Gedanken bekomme. Finde es auch ganz wichtig, dass man Beruf und Privatleben trennt, sobald das geht. Ich kann zum Glück vom Schreiben leben und habe die Möglichkeit, mich wirklich in meinem Schreibbüro zurückzuziehen, mich an den PC zu setzen und konzentriert an meinen Texten zu arbeiten. Und es ist ja auch viel Arbeit, es fließen viele Stunden in so ein Buch hinein und da muss man einfach jeden Tag ein gewisses Pensum erledigen, um am Ende auch fertig zu werden und die Abgabetermine einzuhalten. Und da hilft mir diese Trennung und dieses eigene Schreibbüro schon sehr.
Oh wow, das klingt wirklich richtig toll. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr entspannt. Kein Wunder entstehen da solche tolle Dinge wie dein Buch Das Spiel. Jetzt sind wir auch schon am Ende meiner Fragerunde gelandet sozusagen. Meine letzte Frage ist standardmäßig immer meine letzte Frage, weil es einfach die spannendste Frage für alle ist. Was können wir denn noch von dir erwarten? Vielleicht kannst du da ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Also ich hoffe, man kann noch einiges von mir erwarten. Ich werde jedenfalls meines dazu tun. Nächstes Jahr erscheint der dritte Arno Bussi-Krimi unter meinem bürgerlichen Namen Joe Fischler und dann im Sommer der zweite Thriller für Inga Björk und Christian Brandt. Wie der heißt und worum es dabei geht, ist leider noch geheim, aber es wird in der Art des Spiels weitergehen. Also wenn das Spiel euch gefallen hat, dann wird euch der Nachfolger bestimmt auch gefallen. Ich schreibe gerade daran und wie gesagt, er erscheint dann im Sommer 2021.
Was für grandiose Nachrichten. Das freut mich wirklich sehr. Ich wusste natürlich, dass es ein Folgeband geben wird, dass es eine Reihe wird rund um die beiden Kommissare. Aber ich wollte es dir natürlich nicht vorwegnehmen. Deswegen habe ich am Anfang meinen Mund verschlossen gehalten, was das angeht. Ja, somit sind wir auch am Ende des Interviews. Und lieber Jan, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Es hat mir so viel Spaß gemacht, diese Folge mit dir aufzunehmen. Vielen Dank für das Buch. Also Teil 2 werde ich hundertprozentig auch lesen. Ich bin voll im Game drinne und bin richtig, richtig happy über das Buch. Vielen, vielen Dank wirklich. Wer Fragen hat zu dem Buch, zu allem rund um Jan Beck, kann ihn anschreiben, kann mich anschreiben. Schaut bei Jan Beck auf dem Instagram-Account vorbei. Er freut sich sehr über eure Nachrichten. Hört euch die Podcast-Folge gerne nochmal an, wenn ihr wegen irgendwas unsicher seid. Wir stehen euch Rede und Antwort. Und somit verabschiede ich mich auch für heute. Es ist sehr kalt draußen. Ich kuschel mich jetzt auf meine Couch und lese ein bisschen weiter. Ich habe freie Wahl. Ich kann nämlich ein neues Buch anfangen und ich liebe es, vor meinem Buchregal zu stehen und mir aus allen ungelesenen Büchern eins rauszusuchen, dass ich neu beginnen werde. Das ist das schönste Gefühl überhaupt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Sonntag. Kommt gut in die neue Woche. Wir hören uns nächste Woche und nächste Woche kommt was richtig Cooles. Ich habe nämlich eine neue Art, ja, doch, eine neue Art und Weise ausprobiert, meinen Podcast aufzunehmen. Und das hat richtig cool geklappt. Und zwar habe ich das mit dem Dennis Keiling gemacht. Dennis Keiling ist 2 Jahre lang einmal um die Welt mit dem Fahrrad gefahren. Das Witzige dabei ist, Dennis Keiling ist 1-2 Kilometer von mir entfernt. Also er kommt aus einem Ort, der direkt neben meinem Wohnort liegt. Und ja, das haben wir ausprobiert und das ist richtig cool geworden. Deshalb schaltet nächste Woche auch wieder ein. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Macht's gut. Tschüss.